Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Falls Sie sich jetzt fragen, warum der Deutschlandfunk Orwell von Björk und Rosalía spielt, naja, das hat mit unserem nächsten Thema zu tun, denn die Einnahmen aus diesem Song, die haben die Musikerinnen an Protestierende gespendet, die sich in Island gegen die großindustrielle Lachszucht in Aquakulturen einsetzen. Also eine Zucht in so großen Unterwasserkäfigen. Die steht schon seit Monaten in der Kritik. Viele sprechen von sogenannten Zombie-Lachsen, weil Bilder kursieren, auf denen diese Lachse mit tiefen Fleischwunden um das Maul und am Körper zu sehen sind. Und über die Sorgen um Tierwohl und die umgrenzenden Ökosysteme konnte ich vor der Sendung mit Werner Kloas sprechen. Er forscht am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und ist Experte für Fischmorphologie und Aquakulturen. Und meine erste Frage war, wie es in großen Aquakulturen passieren kann, dass diese Lachse so zombieartig aussehen.
Also es sind natürlich sicherlich auch recht extreme Bilder. Aber es ist so, wenn in Aquakulturen, gerade bei Lachsen, Befälle mit Fischlaus oder auch bakterielle Infektionen auftreten, das ist immer möglich und dann hat es natürlich ganz heftige Auswirkungen und solche Bilder sind dann leider eben auch Realität.
Der größte Lachsproduzent in Island, Analax, gegen den sich auch die Proteste richten, der schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass sie die Dichte der Lachse in den Käfigen gering halten würden, das können wir an dieser Stelle aber nicht überprüfen, und dass sie die Tiere impfen. Helfen denn solche Impfungen gegen diese Krankheit?
Also impfen kann man gegen bakterielle Erkrankungen. Das ist auch durchaus gängig und auch eine gute Praxis, um eben dann solche bakteriellen Infektionen zu vermeiden. Gegen allerdings Ektoparasiten wie die Lachslaus lässt sich das nicht durchführen. Das heißt, wenn irgendwo solche Parasiten auftreten und sich vermehren können, und das können sie natürlich, wenn eine große Menge an Fisch auf einer relativ engen Stelle konzentriert wird, lässt sich das auch sehr gut übertragen. Und dann können solche Sachen natürlich auch vorkommen.
Kommen wir mal weg von den Krankheiten der Tiere hin zum Ökosystem. Das ist ja eine Sorge der Isländer, dass die großen Aquakulturen eben die umliegenden marinen Ökosysteme gefährden könnten. Würden Sie denn sagen, diese Sorge ist berechtigt?
Also ich sehe da mehrere Ansatzpunkte, was zu einer berechtigten Sorge auch Anlass bringt. Das eine ist, durch solche Netzkäfige ist immer ein direkter Bezug, ein direkter Kontakt mit dem Ökosystem vorhanden. Und was ganz klar ist, die Lachse, die werden gefüttert und das größte Teil, ungefähr 2/3 von dem Futter, wird verstoffwechselt. Und als Endprodukt entsteht vom Eiweißstoffwechsel Stickstoff, sprich Ammoniak bzw. Ammonium. Das wird über die Kiemen in die Umgebung abgegeben, was auch wieder ein Nährstoff für Algen sein kann, die dann eben da exponentiell wachsen können. Das heißt, wir haben da punktuelle Quellen, die nicht aufzuhalten sind und damit bekommen wir dann auch ein Wachstum von anderen Organismen, in dem Fall von Algen, die man in der Folge nicht unbedingt möchte, weil es dann eben auch zu Algenblüten kommen könnte.
Nun schreibt Analax, dass das Meeresforschungsinstitut Islands seit 2011 keine Anzeichen gefunden habe, dass sich organisches Material in den Fjorden ansammle, in denen die Aquakulturen betrieben werden. Ist es dann vielleicht doch weniger bedenklich oder wie werten Sie diese Antwort?
Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn große Mengen an Tieren gezogen werden auf einen Punkt, dass da keinerlei Organik sich ansammelt. Man hat zwar da recht viele Fortschritte gemacht, gerade in Norwegen, um dann eben Kotsammelanlagen und so weiter unter Netzkäfigen zu installieren, was dann die Sedimentation verhindert. Aber die Stickstoffproblematik, die lässt sich nicht verhindern.
Eben weil der Stickstoff über die Kiemen und nicht über den Kot ausgeschieden wird.
Richtig.
Und so ins Wasser diffundiert. Wie kann denn eine nachhaltige Lachszucht in Aquakulturen aussehen, die sowas vorbeugt?
Also eine nachhaltige Aquakultur, da wäre eigentlich landbasierte geschlossene Kreislaufanlagen, wären da das Zauberwort, was es seit den 80er Jahren eigentlich auch schon gibt, aber jetzt auch erst in den letzten 10, 15 Jahren auch für Lachse adaptiert worden ist. Das heißt, da wird an Land in geschlossenen Kreislaufsystemen werden die Lachse gehalten und damit ist man natürlich näher an dem Tier dran. Das heißt, man kann besser beobachten, besser behandeln. Und das andere ist, die Nährstoffe, die abgegeben werden von den Fischen, die sonst eben in die Umwelt gelangen, kann man Bei uns in Mitteleuropa würde man das in eine Kläranlage tun. Man kann es aber genauso gut eben auch als Wertstoff nehmen für Pflanzenzucht und das für eine Hydroponikanlage und damit für die sogenannte Aquaponik dann eigentlich nutzen.
Also so selbst ein bisschen ein eigenes Ökosystem aufbauen, wo Bakterien das umsetzen und wieder zum Nährstoff für Pflanzen machen, den Stickstoff zum Beispiel.
Richtig, richtig. Das wäre das. Es wäre etwas, was wasserschonend ist, also auch die Ressource wasserschonend. Und das, was dann eben an Wasser mit Nährstoff befrachtet, weitergereicht werden muss auch, um denn für die Fische auch eine ordentliche Wasserqualität zu gewährleisten, würde dann eigentlich ein Wertstoff sein, sprich eigentlich schon eine gewisse Art Pflanzendünger, den man dann auch nutzen kann, um eben auch da in geschlossenes System eben nicht ins Ökosystem reinzugehen, sondern in hochintensiven Gewächshaussystemen dann eben Pflanzen zu produzieren.
Nun wird das am Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei tatsächlich auch erforscht, so ein System. Was ich mich dabei frage, ist das denn auch in einem größeren Maßstab schon möglich oder braucht es da noch mehr Forschung?
Also das ist sicher schon im größeren Maßstab möglich. Wir haben das im kleinen Maßstab vor 16 Jahren schon angefangen, hier auszutesten. Klein ist aber auch relativ. Das ist alles modular und wir haben da auf 200 Quadratmetern angefangen. Es gibt mittlerweile mit dem EU-Projekt 500, 600 Quadratmeter große Gewächshäuser, die mit Fisch und Pflanze, in dem Fall Tomaten, dann eben auch aufgestellt wurden und gut funktioniert haben über mehrere Jahre. Das ist alles modular. Man kann einfach die Sachen modular eben dann auch vergrößern, das nächste daneben bauen, das nächste und so weiter. Das heißt, es lässt sich auch im großen Maßstab, eigentlich auch im Hektarmaßstab umsetzen.
Das sagt Werner Kloas. Vielen Dank für das Interview.
Gerne.